SWR 2 aktuell.
Der Extremismus von rechts und links in Deutschland nimmt zu. Über die Gründe spreche ich gleich im SWR-Tagesgespräch mit Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang. Die umstrittene Bundeswehr-Eliteeinheit KSK bekommt einen neuen Kommandeur und wird nicht aufgelöst. Außerdem in der Sendung bis 6:30 Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wollen die Maskenpflicht an Schulen und im Freien bald lockern. Im Studio Gerhard Leitner, einen schönen guten Abend. Extremismus macht nicht vor Corona Halt. Das ist eine der Erkenntnisse des Verfassungsschutzberichts 2020, den das Bundesamt für Verfassungsschutz heute vorgestellt hat. Daraus geht hervor, dass es immer mehr Rechtsextremisten in Deutschland gibt. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Gleichzeitig ist im vergangenen Jahr aber auch die Zahl der linksextremistischen Straftaten gestiegen. Frederik Kraus in Berlin fasst den Bericht zusammen.
Rechtsextremisten hätten den Protesten gegen Corona-Maßnahmen ihren Stempel aufgedrückt, erklärte Bundesinnenminister Horst Seehofer. Besonders besorgniserregend sei hierbei gewesen, dass sich bürgerliche Demonstranten nicht klar von Extremisten abgegrenzt hätten. Nach Angaben des CSU-Politikers stieg die Zahl der als rechtsextremistisch eingestuften Personen hierzulande auf etwa 33.300 an. Davon schätzt der Verfassungsschutz gut 13.000 als gewaltorientiert ein. Im Kampf gegen Rechtsextremismus hat die Bundesregierung dem Verfassungsschutz zuletzt etwa die Überwachung verschlüsselter Nachrichten in Messenger-Diensten erlaubt. Seehofer sagte, alle beschlossenen Maßnahmen hätten den Schutz der Demokratie zum Ziel. Es gehe nicht darum, einen Überwachungsstaat zu begründen. Auch über den zunehmenden Linksextremismus zeigte sich der Bundesinnenminister besorgt. Die entsprechende Szene agiere zunehmend aggressiv und enthemmt.
Über die Erkenntnisse des aktuellen Verfassungsschutzberichts will ich im SWR-Tagesgespräch mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, sprechen. Herr Haldenwang, Sie haben als Hauptproblem den Rechtsextremismus ausgemacht. Das Problem ist aber seit langem bekannt. Warum kriegen wir das nicht in den Griff?
In der Tat haben wir in Deutschland seit vielen Jahren mit dem Rechtsextremismus zu tun, in verschiedenen Ausprägungen. Allerdings ist in den vergangenen Jahren doch noch mal eine deutliche Intensivierung wahrnehmbar. Das hat unterschiedliche Ursachen, ist aber vor allen Dingen eben auch auf ein verändertes Kommunikationsverhalten in der Szene zurückzuführen. Sehr vieles an Austausch, an Tausch von Ideologie, an Propaganda, an Radikalisierung findet inzwischen im Internet statt. Und dort finden eben auch die Ideologien des Rechtsextremismus eine sehr große Verbreitung. Und dort ist es immer wieder möglich, neue Anhänger zu generieren. Mhm. Und hier ist es vielleicht, wenn ich das noch ergänzend sagen kann, so, dass das gerade im Internet in den entsprechenden rechtsextremistischen Blasen sich dann die Radikalisierungsspirale sehr schnell dreht. Wir erleben ein unheimliches Ausmaß an Hass und Hetze, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Und die Gefahr ist dann eben immer sehr groß, dass den Worten dann auch Taten folgen.
Welche Konsequenzen ziehen Sie denn aus den neuen Erkenntnissen, auch angesichts der Tatsache, dass sich zum Beispiel An- und Übergriffe auf Juden bei uns deutlich häufen und das nicht nur von Neonazis?
Ja, wir haben unsere Arbeit im Bundesamt deutlich umgestellt. Wir haben den Bereich Rechtsextremismusbearbeitung deutlich personell verstärkt und wir reagieren dann auf diese Entwicklungen, von denen ich sprach. Zum Beispiel die Internetbearbeitung spielt eine wesentlich größere Rolle. Wir sind mit virtuellen Agenten auf den verschiedenen Plattformen unterwegs, wo sich die Szene austauscht und hoffen, dort dann eben die neuesten Trends, die neuen Entwicklungen, aber auch natürlich einzelne gefährliche Protagonisten entdecken zu können.
Wenn Sie auf die Bundesländer blicken, wo sind denn die Probleme derzeit am größten?
Da möchte ich gar nicht groß differenzieren zwischen Ost und West, Nord und Süd, sondern Rechtsextremismus begegnet uns in Gesamtdeutschland. Häufig ist die Rede natürlich von den mitteldeutschen Bundesländern, aber wir sehen eben auch sehr starke rechtsextremistische Szenen in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, in anderen Bundesländern. Und es ist auch wahrnehmbar, dass sich die verschiedenen Szenen aus den verschiedenen Standorten zunehmend miteinander vernetzen und auch bei Demonstrationen meinetwegen auch sehr intensiv gemeinsam auftreten.
Fühlen Sie sich denn von den Länderkollegen der Verfassungsschutzämter ausreichend unterstützt, auch von der Polizei der Länder?
zunächst mal der Verfassungsschutz der Länder. Wir arbeiten eigentlich seit meinem Amtsantritt sehr intensiv zusammen. Wir verstehen uns gemeinsam eben als Verfassungsschutzverbund. Und ich glaube, da hat sich sehr viel zum Positiven bewegt.
Das war ja nicht immer so.
Das war nicht immer so, vor allen Dingen, als noch die These verfolgt wurde, wir lösen die Landesämter zumindest teilweise auf und gliedern sie beim Bundesamt ein. Das waren Vorstellungen einer Sicherheitsarchitektur, die kam bei den Ländern nicht ganz so gut an, was die Zusammenarbeit mit der Polizei angeht. Wenn ich das dann noch ergänzen darf, auch da hat sich so manches getan. Wir arbeiten ja zusammen, was das Thema Rechtsextremismus angeht, im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum in Köln. Da tauschen sich die Polizei der Länder des Bundes mit den Verfassungsschutzbehörden intensiv aus. Wir sprechen über die einzelnen Fälle. Also auch da hat sich sehr viel bewegt. Ich würde die Zusammenarbeit mit der Polizei insgesamt als gut bezeichnen.
Gleichzeitig zum Erstarken des Rechtsextremismus ist die Zahl der linken Straftaten gestiegen. Bedingt sich das gegenseitig? Und wie groß ist denn die Gefahr durch Linksextremismus bei uns?
Also Fakt ist natürlich, dass die eine Szene auf die andere Szene reagiert. Immer dort, wo Rechtsextremisten demonstrieren, sehen wir eben auch Linksextremisten, die sich meinen, dagegen stellen zu sollen. Aber ansonsten kann man durchaus die beiden Phänomenbereiche getrennt voneinander betrachten. Und im Linksextremismus sehe ich aktuell eine Entwicklung hin zu einer immer brutaler werdenden, enthemmten Gewalt. Wir nehmen wahr, dass sich Kleingruppen bilden, die sich auch von dem Rest der Szene deutlich abschotten. Und so haben wir eine sehr hohe Zahl an Brandstiftungen. Alle 52 Stunden wird in Deutschland eine Brandstiftung begangen von der linken Szene. Aber vor allen Dingen auch eine zunehmende Gewalt gegen Menschen, zum Beispiel gegen den politischen Gegner, wo vermeintliche oder echte Rechtsextremisten heftigst attackiert werden. Oder eben auch Attacken gegen die Polizei. Das hat teilweise eine solche Brutalität, dass auch der Tod von Menschen billigend in Kauf genommen wird. An der Stelle fürchten wir, dass möglicherweise eine Spirale von Radikalisierung und Gewalt in Gang gesetzt wird, die möglicherweise auch mal zu terroristischen Strukturen führen kann.
Im SWR-Tagesgespräch war das der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Die Bundeswehr-Elite-Einheit KSK bekommt eine neue Führung. Der bisherige Kommandeur des Afghanistan-Einsatzkontingents Ansgar Meyer wird ab 1. September die Spezialeinheit anführen. Die war wegen rechtsradikaler Vorfälle sehr unter Druck geraten. Auch wegen Unregelmäßigkeiten im Umgang mit Munition wurde der bisherige Kommandeur der Einheit, General Kreitmeier, abgelöst. Das hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer heute mitgeteilt. Das KSK bleibt also mit neuer Führung erhalten. Der Bericht von Kai Küstner.
Die skandalgeschüttelte Bundeswehr-Elite-Einheit darf bleiben. Der bisherige Mann an ihrer Spitze aber geht. Kommandeur Markus Kreitmeier galt und gilt im Ministerium eigentlich als Hoffnungsträger, der den nach Rechtsextremismusvorfällen eingeleiteten Umbauprozess des KSK vorantreiben soll. Allerdings läuft bei der Staatsanwaltschaft Tübingen ein Ermittlungsverfahren gegen ihn. Der Brigadegeneral hatte eine Sammelaktion für verschwundene oder abgezweigte Munition bei den Spezialkräften veranlasst und den Soldaten für die Abgabe Straffreiheit versprochen. Eine Ablösung nach mehr als 3 Jahren ist für einen Kommandeur bei der Spezialeinheit nicht ungewöhnlich. Kreitmeiers Amtszeit lief ohnehin im Sommer aus. Allerdings wäre theoretisch natürlich auch eine Verlängerung möglich gewesen, die man im Verteidigungsministerium unter den gegebenen Umständen offenbar aber nicht wollte. Von personellen Konsequenzen beim KSK und im Fall Kreitmeier könne man nun nicht sprechen, kritisiert die verteidigungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Siebentje Möller im Interview mit dem AD-Hauptstadtstudio.
Er wird auf seiner Ebene in eine Verwendung gegeben. Der eiserne Besen, den die Ministerin angekündigt hat, muss man ja sagen, mutiert nun eher zu einer Art Handfeger.
Bemerkenswert ist, dass Kreitmeier Abteilungsleiter Ausbildung im Streitkräfteamt werden soll, was von Experten als Beförderung ins Abklingbecken gewertet wird. Kreitmeiers Aufgabe beim KSK übernimmt Brigadegeneral Ansgar Meyer, der derzeit noch das Bundeswehrkontingent in Nordafghanistan befehligt. Über all das informierte Ministerin Kramp-Karrenbauer in einer Videoschalte, die Obleute des Verteidigungsausschusses wie Teilnehmer dem AD-Hauptstadtstudio bestätigen. eine Auflösung müssen die unter anderem zur Geiselbefreiung oder Terrorbekämpfung aufgestellten Spezialkräfte nach jetzigem Stand nicht fürchten.
Klar ist, dass wir die einzigartigen militärischen Fähigkeiten brauchen, die im KSK vorhanden sind,
stellte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer in einer schriftlichen Pressemitteilung heute klar.
Geht der Verband den eingeschlagenen Weg konsequent weiter, wird er auch künftig ein strategisches Instrument der Sicherheitsvorsorge im nationalen Rahmen und im Verbund mit unseren Partnern sein.
Die CDU-Politikerin hatte dem KSK einen einschneidenden Reformprozess verordnet. Dieser Reinigungsprozess ist nach Einschätzung des Ministeriums zu 90% umgesetzt, wie aus dem vergangene Woche veröffentlichten Abschlussbericht hervorgeht. Auch sind weitere tiefgreifende Umbauten nun nicht mehr vorgesehen. Trotz der personellen Wechsel warnt der verteidigungspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag Tobias Lindner davor, einen Schlussstrich unter die Vorgänge im KSK zu ziehen. Dafür seien noch zu viele Fragen ungeklärt.
Zu viele Fragen nach rechtsextremen Netzwerken, aber auch nach dieser ominösen Munitionsamnestie oder nach fragwürdigen Verträgen. Ich glaube, da muss Frau Kramp-Karrenbauer noch nacharbeiten.
Auch andere Oppositionspolitiker hatten davor gewarnt, den Aktendeckel über dem KSK zuzuklappen.
Die Bundeswehr-Eliteeinheit KSK bekommt eine neue Führung und bleibt erhalten. Der Bericht von Kai Küstner war das. Sie hören SWR aktuell am Dienstagabend 18.15 Uhr. Der Wahlkampf nimmt langsam Fahrt auf. Das merkt man daran, dass sich das Spitzenpersonal immer mehr erklären muss. Am meisten Gegenwind bekommen derzeit die Grünen ab. Aber es sind halt auch die Umweltthemen, die sehr viele Fragen aufwerfen. Zum Beispiel nach den Spitzenpreisen, nach den Spritpreisen, die Grünen erhöhen wollen. SPD-Kanzlerkandidat Scholz unterstützt den Vorschlag, steigende Benzinpreise durch eine weitere Anhebung der Pendlerpauschale auszugleichen. Momentchen, die Pendlerpauschale unterstützt doch genau diejenigen, die viel fahren, die weite Wege zur Arbeit zurücklegen und das halt leider immer noch meistens mit dem Auto. Mit Klimaschutz hat das also erstmal wenig zu tun. Außerdem funktioniert das Rechenmodell nicht, meint Christopher Jänert in seinem Kommentar.
Mehr Pendlerpauschale, um den höheren Benzinpreis auszugleichen. Das klingt ja schon wie eine sehr soziale Idee. Dankeschön, Olaf Scholz, und danke dafür auch an Armin Laschet. Und natürlich Schande über die Grünen, die ja alles nur teurer machen wollen. Naja gut, ich gebe zu, so eine Reaktion wäre jetzt sehr reflexartig, aber die ist durchaus auch so gewollt in diesem Wahlkampf. Denn tatsächlich wird das Benzin teurer werden, weil auch CO2 teurer wird. Übrigens mehr oder weniger auch unabhängig von der Partei. Und natürlich müssen jetzt auch alle Parteien zeigen, wie sozial sie sein können. Mit der Forderung nach einer höheren Pendlerpauschale wird das aber nichts. Die ist reiner Wahlkampf. Aber warum ist die Idee nicht sozial? Punkt 1. Die Pendlerpauschale ist eine Rückerstattung aus den gezahlten Steuern. Hohe Rückerstattungen können also nur die bekommen, die auch viel bezahlt haben. Bedeutet, eine höhere Pendlerpauschale hilft nicht denen, denen sie helfen soll. Ärmeren Menschen nämlich. Es profitieren vor allem die Pendler mit höherem Einkommen. Punkt 2. Vielfahrer profitieren von einer höheren Pendlerpauschale. Wer ganz klimafreundlich zum Beispiel gar kein Auto besitzt, der hat davon gar nicht so wahnsinnig viel. Obwohl ja genau das die Menschen sind, die man belohnen sollte. Und damit wären wir bei Punkt 3. Was will man eigentlich mit höheren Benzinpreisen erreichen? Dass Menschen weniger Auto fahren oder auch mehr den öffentlichen Nahverkehr benutzen oder mehr auch das Fahrrad oder vielleicht sogar da wohnen, wo sie arbeiten. Stichwort kürzere Wege. Da wäre eine höhere Pendlerpauschale eigentlich kontraproduktiv. Eine Lösung könnte das sogenannte Klimageld sein, das unter anderem das Umweltbundesamt vorschlägt. Das wäre sozusagen eine direkte Überweisung aufs Konto, die auch wirklich jeder bekommt. Das heißt, da würde klimafreundliches Verhalten wirklich belohnt. Wer weniger Auto fährt oder gar nicht, der würde davon überproportional profitieren. Und auch ärmere Menschen hätten was davon, auch wenn sie sich nicht mal eben ein besseres E-Auto zum Beispiel kaufen können. Wie gesagt, das ist das Ziel, alle Menschen zu motivieren, sich klimafreundlich zu verhalten und nicht einfach nur zu gängeln. Das könnte man mit dem Klimageld erreichen. Mit einer höheren Pendlerpauschale würde man viele Menschen, die man mitnehmen müsste, eher verlieren.
SPD-Kanzlerkandidat Scholz unterstützt den Vorschlag, steigende Benzinpreise durch eine Anhebung der Pendlerpauschale auszugleichen. Reiner Wahlkampf und bringt nichts, meint Christopher Jänert in seinem Kommentar. US-Präsident Joe Biden und die EU-Spitzen haben sich heute in Brüssel zu einem Gipfel getroffen. Top-Thema war die Beilegung der Handelsstreitigkeiten, die Bidens Vorgänger Donald Trump angezettelt hatte um amerikanische Produkte zu schützen. Das ist aber nur eines der zahlreichen Themen, die auch dazu dienen, den transatlantischen Zusammenhalt wieder zu stärken. Der Bericht von Jakob Mayer.
Joe Bidens Botschaft in Brüssel ist kurz und eindeutig. Amerika ist zurück. Wir waren nie ganz weg, sagt der US-Präsident. Aber nach 4 schwierigen Jahren sieht er jetzt große Chancen im Verhältnis zur Europäischen Union. Europa ist unser natürlicher Partner, weil wir denselben Werten und Institutionen verbunden sind. Und die werden immer häufiger angegriffen. Als Biden am Mittag nach der Ankunft im EU-Ratsgebäude von einer Journalistin nach einer möglichen Lösung im Flugzeugstreit gefragt wird, hält er nur die rechte Hand hoch mit gekreuzten Fingern. Keep your fingers crossed. 2 Stunden später ist klar, die EU und die USA entschärfen einen fast 17 Jahre dauernden Konflikt, den langwierigsten in der Geschichte der Welthandelsorganisation WTO. Beide Seiten setzen für 5 Jahre gegenseitige Strafzölle aus, die sie wegen illegaler Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing verhängt hatten. Ein Durchbruch, sagt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Diese Vereinbarung öffnet wirklich ein neues Kapitel in unserer Beziehung, weil wir vom Rechtsstreit zur Zusammenarbeit wechseln im Flugzeugsektor und das nach fast 20 Jahren Streit. Im Konflikt um die von Bidens Vorgänger Donald Trump verhängten Schutzzölle auf Stahl und Aluminium ist allerdings keine schnelle Lösung in Sicht. Trump hatte Zölle von 25% auf Stahl und 10% auf Aluminium eingeführt, nicht nur gegen China, sondern auch gegen die EU, unter Verweis auf die nationale Sicherheit. Die EU hatte mit Gegenzöllen reagiert. Jetzt soll eine Arbeitsgruppe bis Jahresende Lösungen finden. Es war schön zu hören, dass uns die USA nicht als Sicherheitsrisiko sehen. Darüber waren wir sehr froh. Und dann haben wir einen Raum für eine Lösung geschaffen, indem wir die EU-Gegenmaßnahmen für ein halbes Jahr ausgesetzt haben. Die EU und die USA wollen einen Rat für Handel und Technologie einrichten, um Probleme in diesen Bereichen künftig gemeinsam anzugehen. Bei der wichtigen Halbleiterproduktion, wenn es um künstliche Intelligenz geht oder um Cybersicherheit. Beide Seiten bekräftigten das beim G7-Treffen am Wochenende gesetzte Ziel, die Corona-Pandemie möglichst schnell zu beenden. Dafür soll es eine gemeinsame Impfstoff-Taskforce geben. Und beim Klimaschutz sind sich beide Seiten im Ziel einig, klimaneutral werden bis 2050. Aber die von Brüssel geplante Grenzabgabe für klimaschädlich erzeugte Güter lehnt Washington ab. Die Bilanz des kurzen Biden-Besuchs in Brüssel, viele freundliche Worte und das ehrliche Bekenntnis zur transatlantischen Zusammenarbeit und viele Arbeitskreise.
US-Präsident Joe Biden und die EU-Spitzen heute beim Gipfeltreffen in Brüssel. Das war der Bericht von Jakob Mayer. Und inzwischen ist US-Präsident Biden in Genf gelandet. Dort will er sich morgen zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Putin treffen. Aufatmen im wahrsten Sinne des Wortes können die Menschen in Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung hat die bisherigen Vorgaben zum Tragen einer Corona-Schutzmaske im Freien aufgehoben. Ausgenommen seien Situationen, in denen es zu Gedränge kommt, etwa in Warteschlangen. Die Änderungen sollen in einer neuen Landesverordnung festgehalten worden, die ab Freitag gelten soll. Zuvor hatte Bildungsministerin Hubich, SPD, bereits die Lockerung der Maskenpflicht an Schulen in Aussicht gestellt, wenn es die landesweite 7-Tage-Inzidenz zulässt.
Dort, wo die Inzidenz unter 35 ist, können auch die älteren Schülerinnen und Schüler im Pausenhof ohne Abstand, ohne Maske sein. Und am Platz im Klassenzimmer können alle dann ohne Maske sein. Im Gebäude wird es weiter Maskenpflicht geben und auch bei der Schülerbeförderung, also überall da, wo Menschen zusammenkommen. Und wer die Maske weiter tragen will, der kann das weiterhin gerne. Masken sind super gute Hygienemaßnahmen, die immer helfen, aber die eben jetzt bei den niedrigen Inzidenzen auch nicht mehr notwendig sind.
Soweit die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubich im SWR. Auch die baden-württembergische Landesregierung hat beschlossen, die Maskenpflicht an Schulen bei niedrigen Inzidenzen auch im Unterricht abzuschaffen. Ab wann das gelten soll, ist noch nicht ganz klar. Aus Stuttgart, SWR-Reporter Knut Bauer.
Plötzlich geht alles ganz schnell. Gestern noch hatte Grünen Gesundheitsminister Manfred Lucha ausgeschlossen, dass die Masken im Unterricht fallen könnten. Heute hat er sich mit Kultusministerin Schopper auf folgende Lockerungen an den Schulen verständigt.
Ab einer Inzidenz unter 50 keine Maskenpflicht mehr in Schulhöfen. Und ab einer Inzidenz unter 35, wenn an einer Schule 2 Wochen mindestens kein Ausbruch war, keine Maskenpflicht. Auch im Unterricht in allen Schularten.
Umgekehrt soll gelten, wenn eine Corona-Infektion auftritt, müssen die Schüler auch wieder Maske tragen.
Sobald ein Ausbruch an einer Schule ist, wird sofort wieder Maskenpflicht angeordnet.
Corona-Fälle gibt es derzeit an rund 5% der 4.500 Schulen in Baden-Württemberg. Spätestens Ende nächster Woche soll die Verordnung in Kraft treten. Dann können die Schüler auch wieder ohne Maske im Klassenzimmer sitzen. Viele freuen sich darüber.
Ich finde halt, dadurch, dass wir ja auch getestet werden regelmäßig, ist es eigentlich ziemlich unnötig mittlerweile.
Im Unterricht, wenn man eine kleine Gruppe ist oder allein im Raum, dann braucht es eigentlich nicht mehr unbedingt.
Bei 2 Tests pro Woche wird es bis Ende des Schuljahres auf jeden Fall bleiben. Trotzdem würde ein Teil der Schüler auch im Unterricht vorsichtshalber lieber eine Maske tragen.
Es ist immer noch nicht ganz überstanden. Auch in den Schulen gibt es immer noch ein Ansteckungsrisiko.
Ich habe damit überhaupt kein Problem eigentlich.
Ähnlich argumentiert die GEW. Die Bildungsgewerkschaft ist eher skeptisch, was Lockerungen der Maskenpflicht im Klassenzimmer betrifft. Die Gewerkschaft hatte dafür plädiert, bis Ende des Schuljahres dabei zu bleiben.
Aus Stuttgart war das der Bericht von Knut Bauer. Die Maskenpflicht in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz soll in den nächsten Tagen gelockert werden. Am Ende der Sendung nochmal zu einem ganz anderen Thema: Meeresschleim. Das klingt schon ziemlich widerlich, aber haben Sie mal die Bilder vom Marmara-Meer bei Istanbul gesehen? Eine dicke, schleimige, graue Masse überzieht die Wasseroberfläche, ausgelöst durch Algen. Auch an anderen Stellen, zum Beispiel in Ägäis und Mittelmeer, wird das beobachtet. Johannes Rick, Wissenschaftler vom Alfred-Wegener-Institut für Meeresforschung. Was ist das für ein Schleim? Wie entsteht der denn?
Also das ist Schleim, der durch die biologische Produktion von Mikroalgen entsteht. Also im Prinzip sind das kleine Pflanzen, die im Wasser schweben und sich vermehren und Photosynthese machen. Und ein Photosyntheseprodukt ist dann dieser Schleim. Ja? Also je mehr Photosynthese, je mehr Schleim. Das Ganze ist dann auch wahrscheinlich ein bisschen getriggert durch die jeweilige Situation. Im Moment haben wir im Marmara-Meer deutlich wärmeres Wasser als normal, eine sehr stabile Wetterlage. Und zusätzlich soll eine Windrichtung hauptsächlich vom Meer hinten zum Land, sodass dieser Schleim dann zusammengetrieben wird.
Hat das denn hauptsächlich mit Wetter oder schon mit Klima zu tun?
Das ist ein Mix von einflussnehmenden Faktoren. Es ist das aktuelle Wetter, was dann durch eine Hochdrucklage charakterisiert ist und hohe Sonneneinstrahlung durch die entsprechende Windrichtung und natürlich insgesamt die Tatsache, dass im Marmara-Meer jetzt ungefähr 2 Grad wärmere Durchschnittstemperaturen vorhanden sind als normal, ist natürlich auch so ein bisschen schon Klimaeffekt.
Das Ganze sieht ziemlich eklig aus. Wie gefährlich ist denn dieser Algenschleim für Meerespflanzen und Tiere oder auch für Menschen?
Toxisch ist er sicherlich nicht. Das sind eigentlich Zuckerbestandteile, kann man sagen. Aber es ist natürlich so, dass das ist eine organische Substanz, die wird bakteriell abgebaut. Bakterien benötigen dazu Sauerstoff. Und wenn das unter Wasser passiert, zehren die Bakterien den Sauerstoff im Wasser. Und daraufhin gibt es Sauerstoffdefizite und alles andere, was festgewachsen ist, nicht weg kann, erstickt.
Täuscht denn der Eindruck, dass wir immer häufiger dieses Algenproblem beobachten?
Also das Algenproblem ist eigentlich nichts Neues, da haben Sie recht. Also es ist auch schon vor 20, 25 Jahren so gewesen. Da hatten wir es auch schon in der Ägäis und in der Adria. Allerdings ist natürlich so, die Menge des produzierten Schleims hängt natürlich auch von den Nährstoffeinträgen ab. Also und die Nährstoffeinträge, die sind sicherlich in dieses Gebiet da im Marmara-Meer, sind die nicht geringer geworden.
Also auch ein Umweltverschmutzungsproblem.
Ja, ja.
Ist denn dieses spezielle Algenwachstum nur auf die warmen, also südlichen Zonen beschränkt oder kann das auch in Nord- und Ostsee vorkommen?
Naja, vielleicht können Sie sich noch erinnern, Anfang der 90er, da hatten wir schwarze Flecken im Wattenmeer. Das sind auch die gleiche Situation. Da hatten wir ganze Projekte, die über das Forschungsministerium finanziert wurden, über den Sauerstoffmangel in der deutschen Bucht.
Da ging es aber dann mehr um den Nährstoffeintrag.
Ja, natürlich. Also im Prinzip ist der Nährstoffeintrag auch das Problem im Marmara-Meer. Also wenn man den Nährstoffeintrag zurückfahren würde, wäre sicherlich das Problem nicht so schlimm, wie es jetzt ist.
Kann man denn prinzipiell auch darüber hinaus etwas dagegen tun?
Die Nährstoffe kann man kontrollieren, ja. Das Wetter kann man nicht kontrollieren. Also ich denke mir, das Einzige, was man machen könnte, ist natürlich vernünftigerweise ein Konzept für die Nährstoffreduzierung auflegen, was allerdings sehr schwierig ist in diesem dicht bevölkerten Gebiet. Das ist ja auch sehr kostenintensiv. Man könnte, es wird auch oft davon gesagt, den Schleim abzusaugen. Kann man natürlich probieren. Allerdings, wohin denn damit mit der ganzen Sache? Da verlagert man das Problem ja nur vom Meer aufs Land oder sonst wo. Ist auch nicht so einfach, ne? Das ist dann, also direkt mechanisch, könnte man sicherlich was machen. Halte ich aber für uneffizient.
Riesige Flächen Schleim schwimmen auf dem Marmara-Meer bei Istanbul. Zu den Hintergründen war das Johannes Rick, Wissenschaftler vom Alfred-Wegener-Institut für Meeresforschung.